Ich glaube, das weiß noch keiner. Ich glaube, das kann keiner beantworten. Ich glaube, man muss einfach schauen, okay, was sind so die Erfahrungen aus den verschiedenen Projekten und Piloten, die im Moment live sind oder live gehen werden. Man muss mit den Nutzern sprechen, was wollen sie, was fehlt denen, um so ein Angebot dann dauerhaft zu nutzen und damit dann halt einfach dann auch lernen. Ich glaube, der falsche Weg ist zu sagen, ja, okay, wir sind die Oberschlauen, wir wissen, was der Nutzer oder die Bevölkerung will und bauen es dann, sondern da muss man halt einfach zusammen mit den Anbietern, mit den Nutzern und auch mit den Städten halt dann lernen und das Angebot halt dann einfach formen über die Zeit.
Willkommen bei Freifahrt, dem Interview-Podcast zum Thema Mikromobilität rund um Fahrräder, E-Scooter, Lastenfahrräder und neuen Fahrzeugkonzepten. Hier spreche ich mit Expertinnen, Unternehmerinnen, Herstellern, Entscheidern, Enthusiasten und auch Kritikern über die Zukunft der Mobilität. Mich interessiert, warum das Fahrrad seit 200 Jahren existiert und E-Scooter innerhalb von weniger als 2 Jahren in aller Munde sind. Ich möchte herausfinden, was wir tun müssen, damit Mikromobilität mehr Beachtung bei der Verkehrsplanung bekommt und wir so in Zukunft in gesünderen und lebenswerteren Städten leben können. Mich fasziniert, warum es in Holland und Dänemark selbstverständlich ist, mit einem Lastenfahrrad unterwegs zu sein und wir hierzulande kostenlosen Parkraum wiederum als selbstverständlich erachten. Ich möchte von meinen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen lernen und so für euch einen 360-Grad-Blick auf Fahrzeuge, Anbieter, Strategien, Politikbedenken und Potenziale werfen. Mein Name ist Sebastian Hofer und heute spreche ich mit Augustin Friedl. Für alle, die ihn nicht kennen, er ist seit Jahren als Analyst, Stratege, Blogger und Unternehmer im Bereich Mobility Services unterwegs und kennt sich somit hervorragend aus mit Ride-Hailing, Sharing und natürlich auch Mikromobilität. Als Meister der Marktanalyse in diesem Bereich, sozusagen der deutsche Horace Dedieu, hat er mir persönlich immer wieder mit seinen tollen Übersichten auf LinkedIn geholfen, den Markt zu verstehen und am Ball zu bleiben. Wenn ich in meinem Netzwerk erzählt habe, dass ich ihn für meinen Podcast gewinnen konnte, kam häufig sofort die Antwort, das ist doch der mit den geilen Übersichten auf LinkedIn, oder? Wir sprechen somit logischerweise über den Markt mit all seinen relevanten Playern, von Hardware bis zu Software. In seiner ruhigen, bedachten Art gibt er zu bedenken, dass wir noch am Anfang stehen und Geduld und mutige Pilotprojekte brauchen, um besser zu verstehen, was Menschen nutzen wollen anstelle des privaten Autos in dieser Welt, die wir als Mobility as a Service bezeichnen. Augustin ist überzeugt, dass der Schlüssel darin liegt, dass einzelne Mobilitätsangebote noch besser vernetzt werden müssen, mittels Software, Zahlungsmethoden und Abos und betont zudem die Chance proaktiver Städte an dieser Stelle. Für mich halt nach dem Gespräch vor allem nach, ob Städte und ÖPNV-Betreiber eigentlich die richtigen Voraussetzungen haben, Innovationen entwickeln zu können und was wir für den noch vernachlässigten Speckgürtel um Städte herum tun könnten, um nicht immer nur von urbaner Mobilität zu sprechen. Nun aber hört selbst, was Augustin zu sagen hat und viel Spaß mit der Folge. Augustin Friedl, vielen Dank, dass du hier bist bei meinem Podcast Freifahrt. Ich möchte gerne mit dir heute sehr viel erfahren über den Markt der Mikromobilität. Ich bin ein begeisterter Verfolger deiner Themen auf LinkedIn. Du postest gefühlt alle 5 Minuten irgendwelche sehr ausgefuchsten Analysen, Charts, Dokumente, die erklärbar machen, was es mit Mikromobilität auf sich hat. Also herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Vielleicht magst du einmal ganz kurz 1-2 Worte über dich erzählen, wieso das Thema Mikromobilität dich so interessiert, was es vielleicht auch damit auf sich hat, was VW Intermodal Strategy macht, wo du hier arbeitest und einfach mal eine kleine Intro, damit die Zuhörer wissen, wen sie hier heute bei sich haben.
Für die Einladung. Ich freue mich auch auf unser Gespräch. Vielleicht kurz zu mir. Ich bin ungefähr die letzten 10 Jahre im Automotive-Mobility-Bereich unterwegs. Ich war ganz am Anfang bei Uber hier in Deutschland auch mit dabei. Da war das Unternehmen noch recht klein, 120 Mitarbeiter weltweit. Mittlerweile sind es ja, glaube ich, 25 oder 30.000. Also es ist extrem gewachsen. Mhm. Und von dort aus bin ich da eigentlich immer im Mobility-Service-Bereich hängen geblieben. Über Stationen bei anderen Anbietern, wie zum Beispiel Blacklane, auch über meinen eigenen Blog, den ich letztes Jahr dann an die Deutsche Bahn abgegeben habe, getmobility.de, habe ich das ganze Thema Mobility Services in den verschiedenen Bereichen von Ride-Hailing, Sharing hin zu Micromobility und autonomes Fahren dann eben betrachtet und behandelt. Mittlerweile bin ich eben bei Volkswagen, Volkswagen-Marke als Teil von der Gruppe, vom Konzern und dort definieren wir eben in unserem Team, was Volkswagen an Mobility Services eben anbieten sollte. Wir bewerten die verschiedenen Themen und machen dann entsprechend die Vorschläge. Ein großes Thema, was bei uns entstanden ist und im Moment umgesetzt wird, ist das Thema Carsharing mit Elektrofahrzeugen unter dem Namen V-Share, das eben seit Sommer diesen Jahres in Berlin unterwegs ist oder live ist und schon angekündigt wurde, dass es demnächst auch hier nach Hamburg kommt.
Okay. Ab wann kann man in Hamburg elektrisch VWs fahren?
Also es wird Anfang 2020 soweit sein. Genaues Startdatum kann, glaube ich, noch nicht kommuniziert werden. Mhm. Aber Hamburg ist auf jeden Fall die nächste Stadt, zusammen mit Prag. Prag auch aus dem Grund, weil Skoda mit dabei ist. Okay. Und Skoda dann eben halt auch gesagt hat, okay, es macht Sinn, das ganze Thema Mobility Services mit Fahrzeugen, also Vehicle on Demand, gemeinsam anzugehen.
Steckst du denn auch hinter Moja?
Moja ist parallel dazu. Mhm. Die sind ja nicht unter der Marke Volkswagen aufgehangen, sondern auf Konzernebene. Und die haben ganz klar den Fokus Mobility on Demand und Shuttle-Dienste. Und V-Share und die Entity dahinter heißt UMI, Urban Mobility International, die kümmern sich um das ganze Thema Vehicle on Demand, also um die Dienste, bei denen der Fahrer oder der Nutzer wirklich noch selber fährt. Mhm. Und da ist im Moment noch die klare Trennung, was auch gut ist, weil dann kann sich jeder auf das fokussieren, was eben wichtig ist. Und man hat dann keine, sag ich mal, Vermengung von Interessenlagen. Mhm. Und so bringt man, glaube ich, im jetzigen oder Zeitpunkt und auch aus so einem Konzern raus, die Dienste dann zielgerichtet auf die Straße.
Ich habe ja gesehen, wir haben beide gleichzeitig studiert, lustigerweise in München, Maschinenbau. Wie kamst du denn dazu, dich in diesen Bereich Mobilität einzufuchsen?
Also genau, ich habe auch in München Maschinenbau studiert und München hat ja tendenziell einen recht engen, sag ich mal, Verbund mit der Automobilindustrie.
Recht engen Verbund ist gut gesagt, ja.
Gerade mit BMW in München, da war ich auch während meiner Studienzeit und so weiter. Und für mich ich habe, sag ich mal, neben dem Studium viel im Bereich Entrepreneurship, Startup unternommen, war viel bei der Unternehmertum, dem Gründerzentrum der TU. Und für mich war eigentlich klar, ich möchte nicht in einen Konzern erstmal gehen, sondern eher in die Startup-Richtung. Das war auch gerade die Zeit, in der Uber, Lyft und so weiter gestartet sind oder populär wurden. Das war dann eigentlich so, sag ich mal, die beste Kombination. Ja, immer noch Automotive, Mobility-Themen, aber im Startup-Bereich. Und so bin ich da dann eigentlich reingetriftet und eigentlich seit 2010, 2011 in dem Bereich dann eben unterwegs.
Und wenn du jetzt bei dem größten deutschen oder ist es immer noch weltweit der größte Automobilkonzern?
Ich glaube schon, ja.
Jetzt bist, dann hat sich das ja irgendwie drastisch geändert. Ich habe gesehen, du hast Yoki mit auch aufgebaut. Yoki ist ja dieser Ride-Hailing oder Service auch in Hamburg, der ja auch in der Peripherie so ein bisschen im suburbanen Bereich eher stattfindet, um als Zubringer zu funktionieren. War das so der mittlere Schritt, dass du gesagt hast, du willst eigentlich jetzt noch eine Stufe größer? Deutsche Bahn reicht nicht mehr?
Ich meine, das war nicht so der ausschlaggebende Punkt, sondern eher, sag ich mal, die persönlichen Lebensverhältnisse. Also so im Startup-Umfeld hat man oder habe ich persönlich extrem viel gelernt, extrem viel Spaß gehabt, aber es war auch sehr zeitintensiv und anstrengend. Mhm. Mittlerweile haben wir auch zwei kleine Kinder die stehen im Moment im Vordergrund. Das ist dann schwer kombinierbar mit so einem Startup-Lifestyle, wo man dann, weiß ich nicht, 10-12 Stunden am Tag im Büro ist. Ja. Ich war dann auch, als ich bei Rocket war, 3-4 Tage die Woche irgendwie im Ausland unterwegs. Das hat dann nicht mehr so gut mit der Familienplanung zusammengepasst. Okay. Deswegen wollte ich da so vom Arbeitslevel eher, sage ich mal, in ein Umfeld rein, in dem das besser kontrollierbar ist und besser planbar. Dann war das halt eben Yoki erst ein interessanter Schritt, für die dann das Produkt in Hamburg hier aufzubauen. Ja. Sag ich mal, ein Projekt zu haben, das nicht nur von einem Privatunternehmen dann begleitet wird, sondern auch zusammen mit der öffentlichen Hand oder den öffentlichen Aufgabenträgern, mit der VHH hier in Hamburg zum Beispiel, und dann hin zu Volkswagen, was auch, angenehmer für mich war, weil da der Arbeitsort in Berlin ist. Bei Yoki musste ich dann doch viel nach Frankfurt und Hamburg eben auch pendeln. Okay. Da war dann letztendlich Volkswagen dann eben auch angenehmer, um halt da einfach kurze Arbeitswege zu haben.
Jetzt haben wir im Vorgespräch Habe ich schon von dir erfahren, dass ihr recht wenige seid? Wie viel seid ihr? 2, 3, die sich mit dem Thema Intermodal Strategy bei Volkswagen beschäftigen? Jetzt stelle ich mir so einen riesengroßen Tanker in Wolfsburg vor, der sagt, wir wollen jetzt Mobility Services auf den Markt bringen. So aus meiner Brille, ich bin ja bekennender Fahrradfahrer und eher für ÖPNV und die Kleinstfahrzeuge zu haben. Jetzt denke ich mir mal, jetzt gibt es Moja, es gibt WeShare, es gibt diese verschiedenen kleinen Fahrzeuge, die, glaube ich, auch unter der Yumi-Brand da vorgestellt worden sind, diese auch, ich glaube, Street Scooter ist ja das, wie heißen die? Weißt du noch, wie die?
Streetmate,
genau, genau, danke, richtig. All das wird jetzt präsentiert und wirkt beeindruckend, klar, auf jeden Fall. Was steckt dahinter? Also, was ist sozusagen das Ziel, das Commitment des Konzerns für so ein Thema?
Ja, also vielleicht noch kurz zu dem, dass wir recht klein sind und das Aufgabengebiet recht groß ist. Also, ich meine, wir sind 2, 3 Leute, die für die Volkswagen oder für Volkswagen Marke im Strategiebereich tätig sind. Mhm. Sag ich mal, wenn es dann um die Umsetzung der Dienste geht, du hast WeShare genannt, du hast Moja genannt, es gibt ja auch noch die anderen Konzernmarken an, da sind dann schon größere Teams dahinter, mhm, die dann wirklich das Thema Umsetzung dann eben angehen. Mhm. Was steckt dahinter? Ich meine, Volkswagen ist halt auch mit der Herausforderung konfrontiert, dass sich die Mobilität in den Städten ändert und darauf reagieren muss, mhm, um da halt dann eben auch noch weiterhin relevant zu sein, was definitiv der Anspruch dann eben auch ist.
Ja.
Und es wird halt einfach über verschiedene Wege dann eben versucht oder halt eben angegangen.
Ja.
Man muss ja auch sagen, dass es, sag ich mal, Mobilitätsdienste an sich, gerade auch Mikromobilität, noch eine sehr junge Industrie ist, gerade wenn es dann auch um die Vernetzung von den verschiedenen Diensten geht, sprich Aggregation, Mobility as a Service, da ist ja auch noch nicht wirklich die Lösung auf dem Markt. Ja,
absolut nicht.
Ja. Und da platziert sich Volkswagen schon ganz gut über die verschiedenen Initiativen, um auch einfach am Markt zu lernen, mit den Nutzern zu lernen, mit den Städten zu lernen, um dann eben auch zu schauen, okay, wie kann ein Angebot aussehen, mhm, was wirklich genutzt wird, was für die Bewohner der Städte relevant ist, was gut mit den Städten zusammen funktioniert und auch was für Volkswagen dann natürlich funktioniert.
Klar.
Und das ist so, sage ich mal, der Framework, in dem wir uns im Moment bewegen. Die Mikromobile, die du angesprochen hast, wie einen Streetmate oder auch einen Audi Uhmo zum Beispiel, haben im Moment noch wenig mit Sharing zu tun oder, okay, eigentlich gar nichts mit Sharing, sondern die sind rein auf den Retail-Markt ausgerichtet.
Mhm.
Also dass quasi die Volkswagen-Dealer oder Händler, Audi-Händler, die Fahrzeuge dann auch führen und verkaufen können.
Okay.
Und so versucht man da jetzt mal die ersten Erfahrungen, die ersten Gehversuche auch zu machen. Sehr zum Beispiel in Spanien, die sind ja auch schon gut mit dabei, mhm, oder sind da schon am weitesten vorne, wenn es darum geht, praktische Erfahrung zu sammeln.
Wieso, was machen die so? Habe ich gar keinen Einblick.
Genau, die haben schon im letzten Jahr einen Kick-Scooter auf den Markt gebracht,
okay,
zusammen mit Segway Ninebot,
ja,
der dann auch eben über die Händler verkauft wird.
Mhm.
Genau, die sind eigentlich die ersten im Volkswagen-Konzern, in der Volkswagen-Gruppe, die da schon Verkaufserfahrungen gemacht haben, das wird jetzt sukzessive einfach aufgebaut, auch in den anderen Marken.
Okay, das heißt, ich habe verstanden, Volkswagen testet jetzt verschiedene Geschäftsmodelle, verschiedene Angebote aus, um sich in der Zukunft der Mobilität zu positionieren. Lass doch mal zum Thema Mikromobilität kommen. Wie gesagt, ich bin auf dich aufmerksam geworden, oder wir haben uns ja letztes Jahr auf dem Wunder Mobility Summit, der ja heute auch gleich stattfindet, kennengelernt. Und seitdem verfolge ich, wie ich schon eingangs erwähnt, deine Analysen und deinen Überblick über den Markt. Was ich richtig spannend fände, wenn du mal so kurz abreißt, wie du diesen Markt irgendwie identifiziert hast, wie du ihn verstehst. Warum ist das interessant? Warum ist das so ein krasser Boost? Wird das irgendwie krass gehypt? Liegt das an, also woran liegt das? Woran liegt das deiner Meinung nach? Was ist sozusagen deine wörtliche Zusammenfassung von diesem neuen Trend, der uns jetzt seit 4, 5 Monaten in Deutschland und seit knapp 2 Jahren weltweit beschäftigt?
Ja, also für mich ist Mikromobilität mehr als nur die Kickscooter, die jetzt extrem gehypt sind.
Ja.
Also für mich zählt da eigentlich alles unter 500 Kilo Fahrzeuggewicht dazu. Ja. Und also auch so ein Bike-Sharing, auch einen Vespa-Style oder Moped-Style-Scooter-Sharing, das man in Einzelnen oder in den Städten sieht. Mhm. Und ich glaube einfach, dass es ein Bestandteil sein kann von dem ganzen Mobilitätssystem in einer Stadt. Mhm. Bestimmt nicht die Lösung für alle Probleme, die man eben hat, sondern da wirklich eine gute Ergänzung ist und auch eine, gerade wenn man auf die Kickscooter schaut, sehr bequeme Ergänzung ist, um schnell von A nach B zu kommen. Ja, also das Fahrrad, das gibt es ja schon sehr lange, auch im Sharing-Bereich. Ja, die chinesischen Player, die jetzt fast alle wieder verschwunden sind, waren ja schon vor ein paar Jahren mit aktiv. Anbieter aus Deutschland wie Collarbike und so weiter ja noch viel länger. Also wenn man so die Historie anschaut, gab es ja so Wellen eigentlich von Mikromobilität, von Fahrrad, zu dann eben Vespa-Style-Scooter und jetzt hin zu Kick-Scootern.
Ja.
Und ich glaube auch, dass die Kickscooter recht populär sind, weil sie halt einfach überall stehen. Ja, also wenn man sich an die Massen oder wenn man sich die Massen in den Städten, gerade in Berlin oder auch Paris, Madrid und so weiter anschaut, das ist ja eine viel höhere Dichte dann auch als im Carsharing-Bereich. Mhm. Und man muss sich nicht anstrengen, um die Dinger halt auch einfach zu fahren. Ja.
Also bei dir persönlich nervt es dich nicht, dass du in Berlin über dauernd rumliegende Scooter... Mal provokative Frage.
Fällt. Also ich finde, die sind, klar, ab und zu stehen sie irgendwie ungünstig auf dem Gehweg, aber es ist nicht lang nicht so das Chaos, was irgendwie vorher irgendwie angepriesen wurde, dass alles dann damit, sag ich mal, vollgestellt und zugemüllt ist und so weiter, sondern es funktioniert erstaunlich gut. Ja, das hat da vorher auch mit den Bike-Sharing-Anbietern funktioniert.
Echt? Aber das war doch gerade bei dem Bike-Sharing jetzt Mobike, O-Bike und Co., die in Berlin gab es die ja, in Hamburg wurden sie ja mehr oder weniger abgewehrt, wenn man das so politisch korrekt sagen kann. Da ist ja die große Kritik immer, dass dieses China-Bike-Sharing das Vorbild ist und das Negativvorbild für das Scooter-Sharing und das ist ja nicht eingetreten. Und meiner Einschätzung nach liegt es ja daran oder meiner Information nach, dass diese Anbieter relativ wenig Interesse hatten, den Betrieb zu gewährleisten und auch teilweise gar nicht wussten, wo die Fahrräder sind, weil die kein IoT-Modul drin hatten, also Internet of Things, liebe Hörer, sprich das Fahrrad oder der Scooter kann kommunizieren und man weiß, wo das Ding ist. Genau, also das ist Unterschied, glaube ich, gewesen. Deswegen, da war es ja eigentlich wirklich sehr, sehr. Also in München liegen die ja immer noch irgendwo vermoost in der Ecke rum.
Ja, ich glaube, man darf das nicht pauschalisieren. Ich meine, du hast München genannt und da ist, glaube ich, das Negativbeispiel. Ja, O-Bike war das, glaube ich, damals mit irgendwie 7.000, 8.000 Fahrrädern über Nacht, die sie da wild platziert haben und was für Chaos gesorgt hat. Die Leute nicht wussten, was sollen sie damit machen. Ja, da hat man halt dann einfach das Chaos gehabt. Mhm. Aber die Bike-Anbieter haben schon gelernt. Also mein Empfinden in Berlin ist, dass das sehr gut funktioniert, dass es da wenig Chaos gibt und aus meiner Sicht haben die Kick-Scooter-Anbieter da dann eben auch nochmal gelernt, dass sie dann auch IoT-Devices verwenden im Zusammenhang mit Software, um dann halt auch bestimmte Sperrzonen für Parking dann zu implementieren etc. etc. Und mich nervt es da nicht und ich finde es eigentlich ganz oder positiv, wie organisiert es doch dann teilweise ist. Und ich gehe auch davon aus, dass wir da noch weitere Fortschritte sehen, vor allem wenn jetzt dann die Städte immer ein größeres Interesse haben oder da auch aktiv werden und bestimmte Parkingzonen ausweisen oder manche Anbieter intensivieren ja schon die Nutzer, die Scooter dann an bestimmten Plätzen zu parken, so eine Art Gamification und kriegen dann dafür Bonuspunkte oder
wer macht das schon?
Bird zum Beispiel in Berlin.
Ja.
Also die haben da ihre das wird in der App dann angezeigt für die Nutzer, okay, parke hier mit so einem Parksymbol und dann kriegt man dann einen bestimmten Kickback für die nächste Fahrt dann oder ich glaube, das ist sogar, dass der 1 Euro Unlock-Fee dann eben erlassen wird, um da die Nutzer dann zu incentivieren, die Scooter dann auch dort zu parken, wo sie halt keinen stören.
Ja.
Und der zweite Punkt natürlich auch dann, um die dort zu parken, wo dann, sag ich mal, die Nachfrage erwartet wird, um das ganze Thema Rebalancing und Repositionierung dann eben zu reduzieren.
Das heißt, was sind so die, du sagst also, dass du es weniger schlimm findest oder erlebst, als es angekündigt worden ist. So, die Scooter-Pest muss weg, wie manche Tageszeitungen oder Wochenzeitungen es angekündigt haben. Erlebe ich genauso, auch gerade in Hamburg, deutlich entspannter, als es vermeintlich prognostiziert worden ist. Was sind so die Elemente, wo die noch fehlen? Also was fehlt noch, damit es wirklich ein Element unserer urbanen Mobilität wird?
Ich glaube, was noch keiner so wirklich geknackt hat, ist die Vernetzung von den unterschiedlichen Modis und auch End-to-End-Payment. Es gibt Initiativen, gerade auch in Berlin oder hier Switch in Hamburg, was ja demnächst auch live gehen soll. Oder dann eben auch sowas wie ganz eine andere Richtung, ein Setup in Pittsburgh, wo man versucht, die verschiedenen Anbieter zu aggregieren und auch End-to-End-Payment zu ermöglichen. Aus meiner Sicht war da die Diskussion in der Vergangenheit viel zu technisch. Da ging es ja darum, wie bildet man das technisch ab und hat aber da dann vergessen, was will eigentlich der Nutzer oder was wollen die Kunden dann und was muss man denen bieten, dass die hier wirklich, dass die wirklich so eine App dann oder so ein Angebot von einer multimodalen Plattform oder Mobility as a Service Plattform dann eben auch dauerhaft und durchgehend dann eben auch nutzen.
Und was muss man denen bieten? Was ist der große Clou?
Ich glaube, das weiß noch keiner. Ich glaube, das kann keiner beantworten. Ich glaube, man muss einfach schauen, okay, was sind so die Erfahrungen aus den verschiedenen Projekten und Piloten, die im Moment live sind oder live gehen werden. Man muss mit den Nutzern sprechen, was wollen sie, was fehlt denen, um so ein Angebot dann dauerhaft zu nutzen und damit dann halt einfach dann auch lernen. Ich glaube, der falsche Weg ist zu sagen, ja, okay, wir sind die Oberschlauen, wir wissen, was der Nutzer oder die Bevölkerung will und bauen es dann, sondern da muss man halt einfach zusammen mit den Anbietern, mit den Nutzern und auch mit den Städten halt dann lernen und das Angebot halt dann einfach formen über die Zeit.
Ja, schließlich reden wir von einer Verhaltensänderung. Ne? Man nimmt dem Fahrzeugnutzer, in der Regel geht es ja um den Autofahrer, der seinen privaten Pkw in der Stadt nutzen möchte, ja, was wegzunehmen, so fühlt es sich zumindest vermeintlich an, ne? Und was Neues zu geben, was, glaube ich, wir alle in der Branche verstehen, dass es Mehrwert haben kann und für die meisten Fahrten, vor allem im urbanen Raum, deutlich besser ist. Aber dennoch, wahrscheinlich tut das weh. Und deswegen finde ich es immer wieder, also deswegen finde ich es auch spannend, dass VW dort als ja eine Firma, die Autos verkauft, sich in dem Bereich tummelt. Aber nochmal zu der Frage, was fehlt, damit noch Scooter oder auch Bikeshare, ne? Also wir müssen es ja nicht auf Scooter fokussieren, damit das noch mehr relevant wird. Du sagst, die Vernetzung in solchen Plattformen wie Yelby, was noch?
Ich glaube, was noch ein Hebel sein kann, ist attraktive Preisgestaltung für Nutzer, die das wirklich regelmäßig nutzen.
Ja.
Also man sieht es ja teilweise schon bei Jump in Märkten im Ausland oder auch dann bei den größeren Plattformen wie Lyft oder auch Uber, die dann so Art Subscription-Modelle anbieten.
Ist Lyft Pink beispielsweise, oder?
Genau, Lyft Pink oder ich glaube in Berlin oder in Deutschland probiert es auch gerade Zirk, dass man sagt, okay, man zahlt einen bestimmten Monatsbeitrag von ich glaube bei Zirk sind es irgendwie unter 10 Euro und hat dann zumindest schon mal den 1 Euro ein Unlock-Fee weg. Bei Lyft Pink die 20 Euro, man hat dann irgendwie 3 Fahrten für Mikromobilität im Monat for free und so weiter, dass man da halt dann auch wirklich Anreize schafft und um A, die Nutzer an die Plattform dann zu binden, aber halt auch dann die Nutzung preislich attraktiv zu machen.
Ja.
Weil wenn man jetzt so sich mal die Mikromobilitätsangebote ansieht, wie ein Kickscooter oder auch ein Jump E-Bike in Berlin, wenn man das regelmäßig nutzt, das geht schon ins Geld. Ja?
Also ja, auf jeden Fall.
Sind dann locker 2-3 Euro pro Fahrt.
Ja, wenn es reicht, ne? Wenn man mal so 10 Minuten fährt, bist du ruckzuck irgendwie an der Grenze von dem, was du gerade gesagt hast.
Ja, genau. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wir wohnen mittlerweile im Umland von Berlin. Ich fahre mit der S-Bahn rein und das Schnellste ist dann die letzten 10 Minuten mit dem Fahrrad dann zurückzulegen. Ja. Wenn man das zweimal am Tag mit so einem Jump-E-Bike dann macht, dann sind es immer 2-3 Euro pro Fahrt, ja. Was sich da dann schon halt irgendwie dann aufsummiert. Ja. Ich glaube, da kann man als Anbieterseite schon nochmal einiges tun, um solche Modes und die Vernetzung dann auch dauerhaft bei den Nutzern dann zu verankern.
Top-Tipp an der Stelle, Donkey Republic hat, glaube ich, um die 10 Euro auch so ein Subscription-Modell schon eine längere Zeit, wo man dann, glaube ich, den ganzen Tag oder innerhalb von 12 Stunden so viel fahren kann, wie man darf, wie man möchte.
Ja.
Also bin ich, die haben das schon relativ früh erkannt, aber gut, ja.
Ja, genau, Donkey ist bestimmt ein Beispiel, gutes Beispiel, sage ich mal, von der Preisstruktur her. Ich glaube, die können noch besser werden, sage ich mal, bei der App Usability. Mhm. Funktioniert aus meiner Sicht noch nicht so, aber so das, genau in die Richtung, glaube ich, werden da die anderen Anbieter auch noch, oder wird man noch mehr Angebote, mehr Ideen und so weiter sehen, die getestet und hoffentlich dann auch etabliert werden.
Ja, ich sehe da auch die Verantwortung bei den ÖPNV-Buden. Ne? Also in dem Moment, wo man irgendwas zwischen 50 und 100 Euro oder mehr zahlt für ein Monatsticket und damit in Zukunft alle sagen, man müsste Scooter oder Bikesharing als komplementäres Angebot zu ÖPNV anbieten, ist es ja logisch, dass eigentlich dann so eine Art Abo, Scooter, Fahrrad-Abo in so einem ÖPNV-Ticket drin sein muss. Siehst du da irgendwelche Tendenzen, dass sich da was passiert? Also
es ist, glaube ich, noch zu wenig, was da passiert. Ja. Ich glaube, auch die Aufgabenträger müssen da aktiver werden und so Projekte Projekte zu pilotieren und auch zu finanzieren. Mhm. Ich meine, hier Hamburg ist ja schon ein ganz gutes Beispiel mit IOKI und der VHH, was ja auch teilweise vom Aufgabenträger dann mitfinanziert wird, um einfach zu sehen, okay, was hat so ein neues Mobilitätsangebot für Auswirkungen auf das Mobility-Setup eben in der Stadt? Was sind die Kosten? Kann sowas effizienter dann irgendwie oder das ganze System effizienter machen, kostengünstiger und so weiter? Und mein Wunsch wäre eigentlich, dass die Aufgabenträger da einfach proaktiver unterwegs sind, verschiedene, sag ich mal, Modis mitfinanzieren, testen. Klar, immer in einem Setup, wo man auch wirklich lernen kann und Schlüsse dann daraus ziehen kann. Und dann eben auch, dass man sich bestimmte Regionen ansieht und da die Unterschiede dann eben rausarbeitet. Also wie kann zum Beispiel so eine Kombination, Verkettung von Mobilitätsangebieten im suburbanen Raum funktionieren? Ja. Was gibt es für Vorteile, das wirklich im High-Density, also Urban oder halt in der Innenstadt zu machen und so weiter. Ich glaube, da fehlen noch die Erfahrungswerte und um die zu generieren, müssen eigentlich die privaten Anbieter, Aufgabenträger und eben auch die Städte und so weiter eben zusammenarbeiten, um da zu schauen, okay, wie kann das eigentlich in Zukunft aussehen dann?
Ja, du hast gerade IOKI angesprochen. Ich habe seit einiger Zeit, stelle ich mir die Frage, ob es funktionieren kann, dass man so ein Angebot wie E-Scooter-Sharing kombiniert mit so einem Angebot wie IOKI und somit ein deutlich flexibleres Angebot, gerade in ländlicheren oder zumindest suburbanen Bereichen zu haben. Also ich stelle es mir so vor, dass für die Nutzer, die jetzt nicht Scooter fahren können oder wollen, so eine Art On-Demand-Shuttle oder vielleicht hybrides System haben, welches zu Peak-Zeiten in Form vom Linienverkehr fährt, dann tagsüber eben nur auf Bedarf, also per App sozusagen gerufen fahren, bei gutem Wetter, vor allem für Nutzer, die Bock haben auf Scooterfahren, dass die oder Fahrradfahren, ne, also Mikromobilität, dass die dann auf solche Sachen umswitchen. Glaubst du, dass das ein Potenzial ist, wenn man das schlau verlinkt, dass das so einen klassischen Bus, der ja häufig auch in suburbaneren Bereichen nicht ausgelastet fährt, ersetzen kann?
Also es ist auf jeden Fall Potenzial da, würde ich sagen. Man müsste es halt mal testen und auf die Straße bringen, um da wirklich Realdaten zu sammeln und auch reale Erfahrungen zu sammeln. Wie würde die Bevölkerung, die Adressaten sowas dann auch wirklich nutzen und dann eben kombinieren?
Ja, gerade bei der Abhängigkeit vom Wetter. Ich glaube, das ist so ein Faktor, wenn man jetzt in Barcelona oder in Lissabon das machen würde, kann ich mir vorstellen, dass das eine deutlich höhere Annahme hätte. Jetzt in deutschen Städten ist es vielleicht grenzwertig, aber das ist so eine, da warte ich noch ab, bis das mal irgendwo pilotiert wird.
Ja. Ich glaube, was man da auch sagen muss, Mobility oder die Mobilitätstransportlandschaft ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Mhm, also es wird nicht die One-Fits-All-Lösung geben, die man mal erfolgreich in Berlin oder Hamburg testet und dann über ganz Deutschland oder Europa ausrollen kann, sondern muss man wirklich in die lokalen Gegebenheiten schauen, wie sieht es aus mit Wetter, wie sieht es aus mit irgendwie den Präferenzen der Kunden, die man ansprechen möchte, wie sieht es aus mit Parking, ja, irgendwie du hast Spanien angesprochen, Barcelona oder sowas. Carsharing kann man da, so ein Free-Floating-Setup kann man da wahrscheinlich eher vergessen, weil es einfach kein On-Street-Parking gibt in der Innenstadt. Muss man dann auf andere Alternativen ausweisen. Manchmal fliegen dann so Shuttle-Dienste in bestimmten Regionen. Und dann wird es jahreszeitenabhängig vielleicht irgendwie ein Mikromobilitätsangebot sein, was nachgefragt wird und so weiter. Also ich glaube, da ist das Setup unheimlich komplex, ja, von Markt zu Markt unterschiedlich und auch übers Jahr unterschiedlich. Gerade in so Städten wie Hamburg oder Berlin in Zentraleuropa, in dem man einfach noch die Jahreszeiten hat. Und da muss man halt einfach schauen, was funktioniert, wann und wo am besten.
Ja, wo wir bei Mobility as a Service wären, ne, und die Komplexität, warum so ein Angebot sowohl technisch als auch, du sprachst ja vorher, eine Integration oder Berücksichtigung von dem Menschen, der das nachher nutzt, zu haben und den nicht zu vergessen, ist auf jeden Fall noch ein Weg, der da vor uns ist. Letztendlich, also häufig wird davon gesprochen, dass es etwas macht mit Städten, dass die idealerweise lebenswerter sind, zumindest das ist meine persönliche Vision. Wie würdest du sagen, dass Mikromobilität und vielleicht Multimodalität einzahlt auf lebenswertere urbane Städte? Urbane Städte, sehr gut, doppelt gemoppelt.
Ja, also es ist auf jeden Fall, also ich sehe da positive Effekte, ja, auch gerade wenn man sieht, wie sich die Städte und die Bevölkerungsdichte in den nächsten Jahren dann eben entwickelt wird oder werden. Ja. Also ich meine, es sind ja die Studien von UN, kennst du ja wahrscheinlich auch von der UN, die sagt ja voraus, okay, das Wachstum an oder Bevölkerungswachstum in Städten wird enorm sein.
Richtig,
gleichzeitig werden nicht mehr Flächen für Infrastruktur und Verkehr zur Verfügung gestellt, sondern eher weniger, ja, weil ich meine, die Leute müssen irgendwo untergebracht werden, die Städte sind auch nicht bereit, größere Straßen zu bauen, mehr Parkplätze zur Verfügung zu stellen, etc., etc. Gleichzeitig müssen die Leute einfach mobil sein, wollen mobil sein, ja, das steigt ja auch immer mehr, die sind ja, das Mobilitätsverhalten geht ja eher nach oben und der Mobilitätsbedarf. Und ich meine, man braucht da aus meiner Sicht dann eben oder Angebote, die Fläche effizienter nutzen, eventuell auch alternative Flächen, ja, also wie ein Fahrrad oder einen Scooter dann, der nicht auf der Straße unterwegs sein muss, sondern vielleicht auch mal auf dem Fahrradweg fahren kann oder auf teilweise vielleicht auch auf einem Gehweg und so weiter.
Oder Zweckentfremdung von Straßen hin zu für andere Verkehrsmittel, vielleicht sogar eine Aufteilung abhängig von der Geschwindigkeit, dass man so Fußgänger, Fahrrad und irgendwie in der Innenstadt 50 bis 30 km/h für irgendwelche kleineren Fahrzeuge hat.
Ja, genau, also sowas auf jeden Fall auch. Gehe ich auch davon aus, dass man da einiges sehen wird, dass die Städte darauf reagieren werden. Dauert natürlich sehr lang, Infrastruktur zu bauen und dass eben die Gelder dafür zu bekommen, dann die Baumaßnahmen durchzuführen und so weiter. Also das wird auf jeden Fall Zeit in Anspruch nehmen, aber ich gehe davon aus, dass da viel passieren wird. Und sage ich mal, neben der Flächennutzung muss man, glaube ich, die Verkehrsmittel oder die Fahrzeuge, die Gefäße einfach effizienter nutzen, dass man halt einfach mehr Leute in ein Fahrzeug halt dann eben packt, um halt dann da einfach für Effizienz zu sorgen und das Chaos komplett zu vermeiden. Klar, ich meine, so das Beste, die besten Fahrzeuge dafür, Kategorien sind natürlich ÖPNV mit irgendwie Bus und Bahn, was halt für einen OEM jetzt erstmal uninteressant ist, da eine, sag ich mal, eine Buslinie und so weiter zu betreiben.
Ja.
Aber ich meine, das sind so die Punkte, glaube ich, die man halt einfach angehen muss und wo halt einfach Mobility as a Service, also Vernetzung und auch Pooling und dann eben halt auch verschiedene Formfaktoren, kleinere Formfaktoren von Fahrzeugen einen positiven Effekt haben können.
Ich frage mich da jedoch immer, wer da der Treiber ist. Also wessen Interesse wird da eigentlich erfüllt. Ne? Das eine ist das wirtschaftliche Interesse von jemandem wie Uber, die jetzt anfangen, BVG-Tickets zu verschenken, oder ein Interesse von VW mit Moja, jetzt sozusagen so ein hybrides Art ÖPNV-System anzubieten mit 500 maximal Bussen in Hamburg, was super geil ist, dass sowas gemacht wird. Auf der anderen Seite natürlich schon in Frage stellt, warum macht das nicht die Stadt oder der ÖPNV selber? Jetzt kann man zusammenarbeiten, muss ja nicht immer alles selber machen, aber das ist schon so eine, finde ich, eine Frage, die im Raum steht. Dann haben die Städte natürlich Interesse aus Umweltschutz, aus Flächennutzung. Also ich glaube, das ist so die Frage, die in Skandinavien nochmal ganz anders diskutiert wird, gerade in Helsinki oder in Stockholm, als in Deutschland, wer eigentlich der Treiber ist, mit welchen Motivatoren so Themen wie Mobility as a Service zu pushen.
Ich glaube, das kann man auch nicht so pauschal beantworten. Das muss man auch von Markt zu Markt dann eben betrachten. Ja, wer ist der Treiber? Wer traut sich das zu? Ja, also ich meine, sieht man ja, wenn man die verschiedenen Städte schaut, unterschiedliche Ansätze. In Berlin zum Beispiel, da sagt ja die BVG, okay, wir wollen hier ein Treiber sein, was Vernetzung angeht. Wir wollen ein Treiber sein, was, sage ich mal, eigene Mobilitätsdienste angeht, im Bereich halt Shuttle Services und Ridesharing mit ihrem Bergkönig-Angebot zum Beispiel. Ja, das ist halt ein Ansatz. Und dann schaut man in andere Städte, Pittsburgh zum Beispiel. Da hat die Stadt gesagt, okay, wir trauen uns das ja nicht zu. Wir brauchen noch ein Konsortium an Privatunternehmen, die dann eben neben dem ÖPNV die Mobilitätsservices dann eben bespielen und aufbauen in Zusammenarbeit dann aber mit der Stadt und dem ÖPNV. Ich meine, es kann ein anderer Ansatz sein. Dann, ja. Also da muss man, glaube ich, vorsichtig auch sein und müssen sich die Städte dann auch hinterfragen, okay, sind wir wirklich die Richtigen, die sowas angehen können? Mhm. Können wir das, sage ich mal, in den Weg angehen und in den Weg auf die Straße bringen, dass es dann auch wirklich einen Mehrwert generiert und von den Kunden genutzt wird dann dementsprechend so die Entscheidungen treffen. Was nicht leicht ist, ja. Also ich meine, wenn man als Public Transport Unternehmen in einer Stadt bisher den Verkehr definiert hat und jetzt die neuen Entwicklungen sieht, ja, ist natürlich die erste Reaktion, ja, okay, das können wir besser, das können wir selber. Ich frage mich da, ob das wirklich der Fall ist oder ob man da halt dann einfach wirklich die sich auch, sage ich mal, die Frage stellen müssen, macht es nicht mehr Sinn, irgendwie dann einfach mit der Industrie, mit den privaten Anbietern zusammenzuarbeiten und da halt dann einfach gemeinsam einen Rahmen, einen Framework einfach zu schaffen, wo sowas dann funktioniert.
Ja, würde ich dir recht geben, weil der große Vorteil von der Privatindustrie und von sei es Startups oder Initiativen auch von etablierten Branchen und Anbietern ist, dass die ein anderes Interesse haben und andere Notwendigkeit, dort Angebote zu schaffen, rein aus wirtschaftlicher Sicht, wohingegen der ÖPNV das ja in der Form nicht hat. Das Schöne am ÖPNV ist ja, dass die Daseinsversorgung ein Wert ist, der in Zeiten von vielleicht einer Auseinanderentwicklung der Gesellschaft einen hohen Wert mit sich bringt und somit überhaupt nicht vernachlässigbar ist. Gleichzeitig die Kompetenz für digitale Geschäftsmodelle und für nutzerzentriertes Angebot in einer Welt, wo der Fahrgast als Beförderungsfall bezeichnet wird, natürlich fragwürdig ist. Insofern bin ich bei dir und finde eigentlich auch so Angebote wie Yelby oder so Kooperationen deswegen sehr spannend, weil Trafi da ja super schnell ein Angebot hingezimmert hat und die BVG das ja gewollt hat und auch unterstützt hat.
Ja.
Bringt mich nochmal zu einer anderen Frage, die ich noch interessant finde. Ich habe mal von dir dieses Chart entdeckt. Das ist ein Chart, wo du die, sehen jetzt ja die Hörer da draußen nicht, ich werde es verlinken. Das ist ein Chart, welches diesen Scootermarkt aufteilt in Anbieter, die die Dinger bauen, dann die Anbieter, die das Ganze operaten, also die wir draußen auf den Straßen kennen, ne? Tier, Voi, Bird, Lime, Cirque, wie sie alle nicht heißen. Dann gibt es da Firmen wie Komodul beispielsweise, die das Thema IoT liefern, Wunder, Software. Es ist ein riesenkomplexes Schaubild. Kannst du ein paar Worte darüber verlieren oder erklären, wie diese Scooterbranche oder diese Mikromobilitäts-Sharing-Branche aufgebaut ist? Was da die wichtigsten Player im Hintergrund und im Vordergrund sind?
Ja, das Wichtigste ist bei den Scooter-Sharing-Playern aus meiner Sicht ist eine Hardware, die, sag ich mal, kostentechnisch, also Kosten EK da einfach gut aufgestellt ist und nicht zu teuer ist, aber dann eben auch für Operations optimiert ist, also dann quasi auch günstige Operation Expenses, also OPEX, dann aufzeigen. Da hat man in der Vergangenheit...
Kurz Zwischenfrage, Operation Expenses sind dann zum Beispiel...
Die Wartung der Scooter, okay. Das ganze Thema Laden, wie lange die Scooter auch halten, ja. Und alles, was dazugehört, um den Betrieb eben aufrechtzuerhalten.
Okay.
Und ich meine, da sieht man aus meiner Sicht eine ganz spannende Entwicklung von, einerseits hin von einem Segway Ninebot, die mit einem Retail-Produkt angefangen haben, ja. Hin zu jetzt eben industrialisierten Produkten für die Sharing-Angebote, die dann halt einfach eine höhere Qualität, ein höheres Gewicht aufweisen, einfach robuster sind, mhm. Und sich da einfach Player dann positionieren, wie man sieht es auch hier in den Okai, ja. Oder in den Quickwheel.
Gab es die schon mal, haben die andere Sachen gemacht? Sind die irgendwie bekannt für den als Hidden Champion?
Also bei Okai weiß ich es persönlich jetzt nicht, ob die davor schon aktiv waren im Fahrzeugbereich, aber andere Player wie irgendwie Hongji oder Faishen, die waren auf jeden Fall schon im Fahrzeugbereich aktiv. Hongji, glaube ich, ganz stark auch im E-Bike-Bereich, den Faishen dann eher auch im Autonomous-Bereich und im Automobilbereich. Die sehen natürlich dann auch, den neuen Markt, den sie damit den sie bespielen können. Und dann parallel zu den Anbietern aus China sieht man dann halt eben die Bestrebungen von den größeren Anbietern, wie einem Bird oder einem Lime oder auch in Europa dann vielleicht zu einem Cirque oder einem Voi, die dann sagen, okay, wir machen unsere Hardware selber, wir entwickeln die selber, produzieren die dann mit jemandem dann eben auch in Asien. Und wenn man da so jetzt die Fahrzeuglandschaft sich anschaut, bin ich persönlich, frage ich mich, war das wirklich so der clevere Move von denen?
Inwiefern?
Weil man doch sieht, auch so, was man so im Automobilbereich, EV-Startup-Bereich schon sieht, ja, ein Fahrzeug zu präsentieren, ist recht einfach, aber das dann zu industrialisieren und es auf die Straße zu bringen, ist dann doch nochmal eine andere Hausnummer. Wenn man sich so einen Voi zum Beispiel anschaut, die haben ja Anfang des Jahres groß ihre eigene Hardware angekündigt.
Ja.
Mittlerweile gefühlt haben sie es ja auch schon wieder abgekündigt und greifen auf eben Off-the-Shelf-Ware zurück, auch wieder von Okai.
Ja.
Da ist halt für mich die Frage, ja, okay, ist das halt irgendwie, war das wirklich so clever, da Geld und Zeit zu investieren? Es sieht für mich so aus, als würde sich das jetzt im Nachhinein nicht positiv ausspielen. Aber das ist so der zweite Bereich eigentlich, den man sieht. Ja, also einmal die klassischen End-to-End-Provider dann wie den Okai, die den Scooter dir fertig vor die Tür stellen. Mhm. Ja, man hat vielleicht dann noch ein bisschen Varianz beim IoT-Device, ob es jetzt ein Com-Modul ist oder von Okai selber oder was auch immer. Mhm. Und dann auf der anderen Seite halt dann eben die Scooter-Provider, Service-Provider, die versuchen, ihre eigene Hardware zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Das ist so im Moment das Setup, was ich beobachte. Und im Moment sehe ich mehr Tendenz, dass Okai, Segway und Co. Da dann doch, nicht so schnell abgelöst werden wie gedacht. Und dass es schwieriger ist, einfach die eigene Hardware dann zu entwickeln. Mal schauen, wie sich das weiter fortschreibt dann.
Finden zwei Maschinenbauingenieure, die über das Thema sprechen. Ich sehe das, finde das auch, also die Ansage, wir entwickeln unsere eigenen Sachen und haben dann irgendwelche Entwicklungszyklen von 3 Monaten, ist ja absurd für jeden, der mal ein Produkt entwickelt hat, das nicht digital ist, sondern physisch, wie er weiß, dass das einfach nicht geht. Deswegen bin ich bei dir. Das heißt, in Zukunft, wir müssen Okai-Aktien und Commodul-Aktien kaufen oder wer sind die großen Player hier, die das eigentlich das Spiel bestimmen und uns im Hintergrund die Hände reiben?
Ich glaube, da ist auch Vorsicht geboten. Ich meine, Okai, die machen sich im Moment ganz gut. Aber ja, der Markt ist extrem schnelllebig. Ja. Alle 3 bis 6 Monate kommen da neue Scooter-Modelle auf den Markt. Vor einem Jahr, eineinhalb Jahren hat noch jemand oder hat noch jeder über Segway Ninebot gesprochen. Okay war da noch gar kein Thema. Jetzt ist es ein Okay und andere, die sich da halt positionieren. Wer weiß, wer es in 3 bis 6 Monaten ist. Ja, vielleicht kommt da ein anderer Player auf den Markt, den noch keiner auf dem Schirm hat heute. Deswegen, ja, ich glaube, da ist halt einfach viel Dynamik drin und man sollte sich da noch nicht festlegen, wer jetzt letztendlich dauerhaft das Spiel dann macht.
Festlegen würde ich dich trotzdem gerne noch auf 2 Fragen. Und zwar, wie siehst du was ist deine persönliche Vision der Zukunft für urbane Mobilität? Vielleicht ein, zwei Worte, wie bewegst du dich selber vor? Hast du dort S-Bahn? Du benutzt dann irgendwie Jumpbikes als letzte Meile. Also was ist deine Vision in 5 bis 10 Jahren, auf die du hinarbeitest, auch in deinem aktuellen Job?
Ja, genau, also wie bewege ich mich selber vorwärts? Wir haben kein Auto, obwohl wir 2 Kinder haben, sondern nutzen da verschiedene Modis, je nachdem, wohin die Reise geht und in welcher Konstellation, wie viele Leute und so weiter, auch vom Wetter abhängig natürlich. Wo geht die Reise hin oder was würde ich mir wünschen? Ist, dass man die Vernetzung und Mobilitätsdienste, sag ich mal, nicht nur im urbanen Raum denkt, sondern auch im suburbanen Raum. Heute kommt es noch zu kurz und da wird man in den nächsten Jahren auch das größte Bevölkerungswachstum sehen. Ja, also die Städte sind dicht, da können nicht mehr viel mehr Leute hinziehen, ja. Sondern die werden den Speckgürtel ziehen und der muss natürlich auch bei Mobilitätsdiensten dann mitgedacht werden, sonst fährt jeder mit seinem eigenen Auto nach Berlin, Hamburg etc. rein und man hat nichts gewonnen. Das wäre so für mich der Bereich, wo ich mir wünschen würde, dass die Reise hingeht.
Perfekt. Und die letzte Frage wäre, wen soll ich in Zukunft hier in meinem Podcast interviewen? Wen würdest du gerne hören? Was glaubst du, was interessant wäre, in dem Kontext zu hören?
Ich meine, in dem Podcast bisher hast du ja einmal Software-as-a-Service-Anbieter gehabt, dann eben ganz viel auch im Mic-Mobility-Bereich durch die Mic-Mobility-Konferenz in Berlin.
Danke für die Zusammenfassung.
Was ich mal wirklich spannend, und jetzt heute mit mir halt eben die OEM-Perspektive, ja. Was da aus meiner Sicht spannend wäre auf jeden Fall mal proaktive Player aus dem Städtebereich zu sprechen, zu interviewen.
Also wirklich Städtevertreter?
Genau, Städtevertreter und Aufgabenträger, ja. Die dann eben den öffentlichen Nahverkehr dann auch finanzieren, da die Entscheidungen dann einfach treffen.
Ja, ich habe schon Herrn Falk gefragt, ob er mit mir spricht. Ich bin dran.
Okay, na super. Dann hoffe ich mal, dass das klappt. Aber das finde ich mal extrem spannend, um auch rauszufinden, wie treffen die eigentlich die Entscheidungen basierend auf den ganzen Daten, die sie ja jetzt haben wollen und so weiter. Also das würde mich persönlich mal interessieren.
Perfekt, danke für den Input. Vielen Dank für das Gespräch. Augustin, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt lass mal zusammenpacken und ab auf den Wunder Mobility Summit gehen.
Ja, mach mal so. Vielen Dank auch.
Ein dickes Dankeschön an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid auf ein paar neue Gedanken gekommen. Vielleicht sind bohrende Fragen aufgetaucht oder ihr seht das Thema Mikromobilität bereits mit ein wenig anderen Augen. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Podcast auf iTunes, Spotify und Co. abonniert und gerade zu Beginn fleißig weiterempfehlt. Schickt mir gerne eure Fragen, Themen und Gästewünsche per E-Mail unter hello@freifahrt-podcast.de oder in den Kommentaren bei iTunes. Dann gebe ich mir Mühe, diese in den nächsten Folgen zu berücksichtigen. In diesem Sinne, lasst die Haare wehen und gute Fahrt!